Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal beten. Ja, Gott, von dir und in dir erwarten wir alles, was wir brauchen. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir von dir hören dürfen. Bitte schließ uns dein Wort auf, bitte lass meine Worte deine Worte sein und dass du mit deinem Heiligen Geist dadurch in uns wirkst, was dir gefällt, dir zur Ehre, uns zum Segen und auch anderen zum Segen. Danke, dass du da bist, danke, dass wir dich feiern dürfen, mit dir feiern dürfen. Ja, wir hoffen auf dich, wir vertrauen auf dich. Amen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du über dich selber nachdenkst und dir beim Nachdenken über dich selber dir irgendwelche falschen und unguten Sachen an dir mal wieder bewusst werden. Und du denkst, ach, warum bin ich nur so? Oder warum muss ich ich sein? Und warum kann ich mich nicht ändern? Ich denke das ab und zu, wenn du auch öfter darüber nachdenkst, vielleicht hilft dir dann heute das ein oder andere aus der Predigt dazu. Es geht heute darum, wie Gott falsche Charakterzüge heiligt. Und wir sind in unserer Predigtreihe bei den Erzvätern, bei den Vätern des Glaubens aus dem Alten Testament. Und auch sie haben mit Gott gelebt und auch sie haben einige Schwierigkeiten gehabt. Aber auch sie haben gelernt, sich an Gottes Gnade zu halten und sich an sein Wort zu halten. Das sollten sie tun, sie haben das nicht immer gemacht. Und dann gibt es auch für uns einiges von ihnen zu lernen über Gott und über uns, über das Leben. Wir sind da jetzt bei Isaak, Abrahams Sohn. Und Isaak tritt nur ganz kurz in der Erscheinung in diesen Kapiteln. Wir hatten vor ein paar Wochen, wie ihm und seiner Frau Rebekka Zwillinge geboren werden, Jakob und Esau. Und Esau ist einer, der zieht gerne umher, er ist Jäger. Jakob, der bleibt lieber zu Hause, bleibt bei den Zelten. Und deshalb wird Esau von seinem Vater geliebt. Und auch weil er gerne Wildfleisch isst. Und Jakob, der wird von Rebekka geliebt. Das ist die Familiensituation und mit dieser Familiensituation geht es heute dann im Prinzip weiter. Und der Fokus verschiebt sich jetzt mehr von Isaak weg und mehr auf Jakob. Jakob ist jetzt der Nächste in dieser Reihe. Er steht ab jetzt im Vordergrund. Beziehungsweise letztendlich muss auch er lernen, dass eigentlich nicht er selbst im Vordergrund stehen sollte, sondern jemand ganz anderes. Und so wollen wir heute an Jakob lernen und an ihm sehen, wie Gott falsche Charakterzüge heiligt. Und wir wollen daran auch sehen, wie Gott das auch bei uns aussehen könnte, wie er auch bei uns Sachen heiligt. Und dazu lesen wir uns zuerst einmal diesen Text durch, wo das vorkommt, in 1. Mose 27. Und in diesem Text, da ist der Jakob, der seinen eigenen Vater knallhart betrügt. Und so lesen wir 1. Mose 27, die ersten vier Verse mit einem ersten Punkt, Jakob betrügt Isaak. Da heißt es, und es geschah, als Isaak alt geworden und seine Augen trübe waren, sodass er nicht mehr sehen konnte. Da rief er seinen älteren Sohn Esau und sagte zu ihm, mein Sohn. Und er sagte zu ihm, hier bin ich. Und er, Isaak, sagte, siehe doch, ich bin alt geworden, ich kenne nicht den Tag meines Todes. Und nun nimm doch dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen und geh hinaus aufs Feld und erjage mir ein Wildbret. Bereite mir ein Leckerbissen, wie ich ihn liebe. Und bring ihn mir her, dass ich esse. Und dann, damit meine Seele dich segnet, bevor ich sterbe. Also Isaak weiß, dass er bald sterben wird. Er ist alt und schwach. Er weiß nicht genau, wann er sterben wird, aber er weiß, bald ist es soweit. Und deshalb will er jetzt noch alles regeln, wie es dann nach seinem Tod weitergeht. Er regelt das Erbe. Sein Segen soll auf Esau übergehen. Er ist der Erstgeborene. Und Segen heißt dann nicht nur, dass er ihm ein paar liebe Worte weitergibt oder er für ihn betet. Nein, es geht hier darum, dass Isaak ihm damit auch das Erbe überlässt, dass er ihn einsetzt als Erbe. Isaak soll als Familienoberhaupt gelten und er als Erstgeborener auch den Großteil seines Besitzes bekommen. Esau soll das neue Familienoberhaupt werden. Das war damals so üblich. Es war ja so, dass der ganze Familienclan zusammenlebte, noch ganz anders als heute. Lebten alle zusammen, mehrere Kernfamilien sozusagen. Und der Älteste von diesem ganzen Clan, der steht sozusagen diesem Familienverbund vor. Und das möchte Isaak eben vorher regeln, dass das klar ist, wer das ist, was damit einhergeht. Das möchte er regeln mit seinen Worten, mit Segensworten. Man könnte auch sagen, er regelt mündlich sein Testament. Und dann schickt er den Esau los, dass er ihm ein Wildbret holt und das Ganze in einer feierlichen Atmosphäre passieren kann. Und dann heißt es weiter in Vers 5, Rebekka, Isaaks Frau, aber hatte gehört, wie Isaak zu seinem Sohn Esau redete. Und Esau ging aufs Feld, um ein Wildbret zu erjagen, um es heimzubringen. Und wir wissen ja, Rebekka hat vor allem Jakob lieb. Deshalb Vers 6, da sagte Rebekka zu ihrem Sohn Jakob, siehe, ich habe deinen Vater zu deinem Bruder Esau so reden hören. Bring mir ein Wildbret und bereite mir ein Leckerbissen, dass ich esse und dass ich dich vor dem Herrn segne, bevor ich sterbe. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme in dem, was ich dir auftrage. Gehe doch zur Herde und hole mir dort zwei gute Ziegenböckchen. Und ich will sie zu einem Leckerbissen für deinen Vater zubereiten, wie er es liebt. Dann sollst du es deinem Vater bringen, dass er isst, damit er dich vor seinem Tod segnet. Da sagte Jakob zu Rebekka, seiner Mutter, siehe, mein Bruder Esau ist ein behaarter Mann und ich bin ein glatter Mann. Vielleicht betastet mich mein Vater, dann wäre ich in seinen Augen wie einer, der Spott mit ihm treibt und würde Fluch auf mich bringen und nicht Segen. Seine Mutter aber sagte zu ihm, dein Fluch komme auf mich, mein Sohn. Hör nur auf meine Stimme und geh, hole mir. Also Rebekka hat alles gehört und sie hat Jakob lieber als Esau. Deshalb will sie, dass Jakob den Segen bekommt und dass er als Familienoberhaupt eingesetzt wird. Deshalb fasst sie den Plan, komm Jakob, wir schicken einfach dich mit leckerem Fleisch zu Isaak. Der wird bestimmt nicht merken, dass du gar nicht Esau bist. Und dann wird er dich segnen. Er wird das Testament auf deinen Namen ausrufen. Und dann gehört dir alles. Das ist ihr Plan. Jakob äußert noch Bedenken. Mama, Papa wird das doch merken. Esau hat doch viel mehr Haare am Arm als ich. Der merkt das und das wird gar nicht gut enden, wenn ich meinen eigenen Vater so hintergehen will. Rebekka sagt nur, lass das mal meine Sorgen sein. Mach du mal, was ich dir sage. Und dann macht sie das ganz geschickt. In den nächsten Versen wird uns davon berichtet. Und er, Jakob, ging hin und holte und brachte sie, die Ziegen, seiner Mutter. Und seine Mutter bereitete einen Leckerbissen, wie sein Vater es gern hatte. Dann nahm Rebekka die guten Kleider ihres älteren Sohnes Esau, die bei ihr im Haus waren, und zog sie ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Die Felle der Ziegenböckchen aber zog sie ihm über seine Hände und über die Klette seines Halses. Und sie gab den Leckerbissen und das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Also wirklich ein gewieftes Täuschungsmanöver. Sie stattet ihn so aus, dass er genau wie Esau erscheint. Isaak ist ja blind, sehen kann er ihn nicht, aber vielleicht, wenn er tastet, ist ja das Fell, was die Haare vortäuscht. Alles ist genau so, wie Isaak es erwarten würde. Und dann geht Jakob so zu seinem Vater. Und das klingt vielleicht ein bisschen waghalsig und okay, klappt das wirklich? Und ich glaube, das ist auch Teil der Botschaft. Weil wenn man dann weiterliest und wenn man nicht schon weiß, wie das Ganze ausgeht, dann liest man weiter und dann liegt da wirklich Spannung in der Luft. Also die ganze Aktion, die kann schiefgehen. Fliegt Jakob damit nicht auf? Und was wird da dann gleich los sein, wenn Isaak merkt, dass sein eigener Sohn ihn so betrügen will? Und man liest weiter, die zwei reden miteinander und man fragt sich mehr und mehr, okay, also kommt er damit jetzt wirklich durch? Nächsten Verse. Schaut, wie es da weitergeht. So ging er, Jakob, zu seinem Vater hinein und sagte, mein Vater. Und er sagte, hier bin ich, wer bist du, mein Sohn? Da sagte Jakob zu seinem Vater, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du zu mir geredet hast. Richte dich doch auf, setze dich und iss von meinem Wildbret, damit deine Seele mich segnet. Isaak aber sagte zu seinem Sohn, wie hast du es, also das Wildbret oder das Wild, wie hast du es denn so schnell gefunden, mein Sohn? Ja, Jakob sagte, weil der Herr, dein Gott, es mir begegnen ließ. Da sagte Isaak zu Jakob, tritt doch heran, dass ich dich betaste, mein Sohn, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Und Jakob trat zu seinem Vater Isaak heran und er betastete ihn und sagte, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, weil seine Hände behaart waren, wie die Hände seines Bruders Esau. Da segnete er ihn. Und er sagte, bist du wirklich mein Sohn Esau? Er aber sagte, ich bin's. Da sagte er, reiche es, das Essen reiche es mir her. Ich will von dem Wildbret meines Sohnes essen, damit meine Seele dich segnet. Und er reichte es ihm hin, sodass er aß. Auch brachte er ihm Wein und er trank. Dann sagte sein Vater Isaak zu ihm, tritt doch heran und küss mich, mein Sohn. Da trat er heran und küsste ihn. Wird er jetzt entdeckt? Nein. Und als er den Geruch seiner Kleider roch, da segnete er ihn und sprach, ah, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch eines Feldes, das der Herr gesegnet hat. Und dann segnet er ihn, Vers 28, so gebe dir Gott vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und von Korn und Most die Fülle. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter. Die dir fluchen, seien verflucht und die dich segnen, seien gesegnet. Also er kommt damit durch. Isaak hatte immer wieder nachgefragt. Und er merkt auch, irgendwas stimmt hier nicht. Bist du es wirklich? Und Jakob, er ist so dreist, dass er ihn wirklich jedes Mal anlügt. Und er zieht das bis zum Schluss durch. Und zwischendurch, und das finde ich, ist die Krönung des Ganzen, zwischendurch beruft er sich sogar auf Gott. Und sagt, ja, Gott hat mir das Wildtier über den Weg laufen lassen. Und er weiß ganz genau, dass das vollkommen falsch ist. Es ist nicht mal ein Wildtier und vor allem hat Gott rein gar nichts damit zu tun. Also wirklich eiskalt mit Gott im Mund gelogen. Seinen eigenen Vater. Und er kommt damit durch. Er bekommt den Segen. Isaak dachte vielleicht dann irgendwann oder im Laufe dieses Gesprächs, okay, ich bin alt, ich kann meinen Sinnen einfach nicht mehr ganz trauen. Er war blind und naja, dann klingt Esaus Stimme heute halt mal ein bisschen anders. Alles andere spricht ja dafür, dass er es ist. Und ich habe ja auch nur ihn beauftragt, mir ein leckeres Stück Fleisch zuzubereiten. Also am Ende ist er sich dann schon recht sicher. Er segnet ihn. Er segnet den, den er für seinen Erstgeborenen hält. Gibt ihm seinen Segen weiter, das ganze Erbe, das Hauptsein über die Familie. Alles, was er von Gott geschenkt bekommen hat, er gibt es jetzt weiter. Er denkt, er gibt es an Esau weiter. Wir als Leser wissen, dass es Jakob ist. Und auch Jakob selber weiß es. Er hat jetzt, was er wollte. Er hat es erreicht. Er hat den Segen. Und er weiß, das gilt. Isaak hat mit seinen Worten die Unterschrift runtergesetzt. Das mündliche Testament ist ausgestellt. Jetzt kann er erstmal durchatmen. Und dann, kaum dass die Tinte sozusagen trocken ist, kommt wieder einer zu Isaak. Und er, der da kommt, und Jakob, sie hätten sich noch fast getroffen. So klingt das hier in Vers 30. Und es geschah, sobald Isaak geendet hatte, Jakob zu segnen. Ja, es geschah, als Jakob gerade eben von seinem Vater Isaak hinausgegangen war. Da kam sein Bruder Esau von seiner Jagd. Und auch er bereitete einen Leckerbissen, brachte ihn zu seinem Vater und sagte zu seinem Vater: Mein Vater, richte sich auf und esse von dem Wildbret seines Sohnes, damit deine Seele mich segne. Da sagte sein Vater Isaak zu ihm: Wer bist du? Er sagte: Ich bin dein erstgeborener Sohn Esau. Da erschrak Isaak mit großem Schrecken über alle Maßen und sagte: Wer war denn der, der ein Wildbret erjagt und mir gebracht hat, dass ich von allem gegessen habe, bevor du kamst? Und ich habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau die Worte seines Vaters hörte, da schrie er mit lautem und erbittertem Geschrei über alle Maßen und sagte zu seinem Vater: Segne mich, auch mich, mein Vater. Er, Isaak, aber sagte, da ist ihm dann inzwischen gedämmert, was passiert ist: Dein Bruder ist mit Betrug gekommen und hat deinen Segen weggenommen. Da sagte er: Esau, heißt er darum Jakob, weil er mich nun schon zweimal betrogen hat? Jakob heißt Betrüger. Mein Erstgeburtsrecht hat er genommen und siehe, jetzt hat er auch meinen Segen genommen. Und er sagte: Hast du mir keinen Segen aufbehalten? Da antwortete Isaak und sagte zu Esau: Siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder ihm zu Knechten gegeben. Und mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Und nun, was kann ich da noch für dich tun, mein Sohn? Da sagte Esau zu seinem Vater: Hast du nur diesen einen Segen, mein Vater? Segne mich, auch mich, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete sein Vater Isaak und sagte zu ihm: Siehe, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein und fern vom Tau des Himmels oben. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Doch es wird geschehen, wenn du dich losmachst, wirst du sein Joch von deinem Hals wegreißen. Also jetzt fliegt alles auf. Doch aus Esaus Sicht natürlich viel zu spät. Er hat von all dem nichts mitbekommen. Er kommt und er steht vor vollendeten Tatsachen. Dein Bruder war schneller als du. Dein Bruder hat dir alles genommen. Er hat das Recht gebeugt und ändern können wir das jetzt nicht mehr. Isaaks Segensworte haben Kraft und gelten. Die Segensworte haben eine spirituelle Dimension, ausgesprochen vor Gott, und von Gott her sind die Worte bindend. Esau bittet und bettelt, ob da wirklich nichts mehr für ihn bleibt. Und nein, damals war es wohl noch so, dass er dann wirklich leer ausgeht. Er kann noch leben, aber seinem Bruder untergeordnet. Oder wenn er das dann will und schafft, auf eigene Faust. Esau ist traurig und enttäuscht bis zum Gehtnichtmehr. Und danach steigt die Wut in ihm auf. Das will er nicht auf sich sitzen lassen. Wenn Isaak bald nicht mehr da ist, sagt er sich, dann werde ich Jakob töten. Das ist das Ende des Kapitels, die Verse überspringen wir aber. Und was bleibt, ist gefühlt ein großer Schaden. Hauptschuldig, wer ist hauptschuldig? Jakob und Rebekka. Wenn man aber schaut, was zwei Kapitel vorher passiert ist, dann bekommt das Ganze auch noch eine andere Dimension. Und wir schauen da gleich auch noch genauer drauf. Aber wer das noch im Kopf hat, da hat ja Esau, der hat ja sein Recht als Erstgeborener an Jakob abgegeben, hat er selber gesagt. Auch wenn er hier sagt, er hat es mir weggenommen. Esau selber hat gesagt, du kannst mein Erstgeburtsrecht haben. In einer leichtfertigen Situation, nimm es und ich krieg die roten Linsen dafür. Auch wenn er später noch wieder jetzt den Segen und das Erbe haben wollte. Aber da hat er es abgegeben. Er wollte lieber die roten Linsen. Das hat er eingetauscht. Und natürlich war das kein guter Deal, den er gemacht hat. Letztlich war der Deal sogar so absurd, dass Esau ihn vielleicht gar nicht wirklich ernst genommen hat. Und der Deal, wenn andere davon gehört haben oder der Vater davon gehört hat, den auch nicht wirklich ernst genommen hat. Aber was Esau gesagt hat, das hat er gesagt. Dazu muss er stehen. Und Isaak, ist er schuld? War er hier zu leichtfertig? Oder hätte er den damaligen Deal der Jungs beachten sollen? Oder hätte er noch was anderes im Kopf haben müssen, was bei der Geburt oder vor der Geburt über beide Söhne gesagt wurde von Gott? Hätte er es beachten müssen? Das Wort Gottes über seine Vorliebe stellen müssen? Ich glaube, auch die anderen machen durchaus hier was falsch. Und ein paar Sachen, die hier passieren, erinnern sogar ein bisschen an den Sündenfall. Was in der Ehe los ist, zwischen Rebekka und ihrem Mann, zwischen Isaak, da kriselt es. Sie reden nicht offen miteinander. Ein bisschen ähnlich war es auch bei Adam und Eva. Auch sie haben nicht miteinander geredet über alles oder sich nicht erinnert gegenseitig an die Worte Gottes. Und dass ein Bruder den anderen töten will, auch das gab es zuletzt beim Sündenfall. Beziehungsweise direkt danach. Kain erschlägt den Abel. Also auch die Sünde ist auch hier absolut da. Und das in der Familie Gottes, in den Auserwählten. Man sündigt sich gegenseitig an. Und das sogar ziemlich dreist. Hinterhältig. Manchmal sogar im Namen Gottes. Und manchmal auch ohne jegliches Schuldbewusstsein. Und es sind nicht nur Einzelne, die hier daneben liegen. Es ist ein kollektives Versagen. Seit Gott Abraham berufen hat, war die Moral in der Familie Gottes noch nie so tief gesunken wie hier. Und dabei gilt, auch wenn sie alle Sachen falsch machen, entschuldigt das nicht, dass ich dann auch wieder falsch reagiere. Die Schuld der anderen entschuldigt nicht meine Schuld. Jeder muss für seine Fehler gerade stehen. Und sie müssen auch vor allem für ihre Worte gerade stehen. Ihre Worte haben Macht, haben Auswirkungen. Sie können sie nicht mehr zurücknehmen. Der eine lügt, der andere stiftet an und der dritte bricht sein eigenes Wort. Und dann gilt, was Jesus sagt. Es gilt für sie und es gilt auch für uns. In Matthäus 12, da sagt Jesus: Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Sünde ist da, in unserem Leben, auch unter uns, in der Familie Gottes. Und wir sind verantwortlich. Wir sind für unseren eigenen Mist verantwortlich. Wir sind für unsere eigenen Worte verantwortlich. Redest du immer nur Gutes, immer nur Sinnvolles? Gott als weiser und vollkommener Richter wird in seinem Urteil nicht daneben liegen. Er ist der Maßstab, auch für unsere Worte. Und es ist Gnade, wenn er uns auch unser falsches Reden vergibt. Es ist Gnade. Verdient haben wir es nicht, wenn er es uns vergibt. Dazu gleich noch mehr. Also Jakob betrügt Isaak und auch die anderen machen was falsch. Und jetzt wollen wir aber noch mal weiter überlegen bei dem Text, war da jetzt wirklich alles falsch? Vor allem bei Jakob, dem Hauptschuldigen, war da wirklich alles schlecht von ihm? Und das ist der zweite Punkt, Jakob lernt richtig nach Gottes Segen zu fragen. Und dann, glaube ich, sehen wir in dieser, was wir in dieser Begebenheit auch sehen, ist, okay, Jakob will den Segen. Und er will auch den Segen Gottes, der damit verknüpft ist. Und das eigentliche Problem ist, dass er ihn auf die falsche Art und Weise sucht und erreichen möchte. Aber er will den Segen Gottes. Und das ist erstmal was Gutes. Er muss nur lernen, ihn auf die richtige Art und Weise zu erlangen. Und dann glaube ich, ist bei dieser Begebenheit ist ein Ereignis davor noch zu beachten und noch ein Ereignis danach zu beachten. Also bei der Geburt oder vor der Geburt ist schon was ganz Entscheidendes passiert. Und dann so circa, und dann passiert das hier, was wir heute haben. Und dann so circa 20 Jahre nachdem hier, Jakob entwickelt sich weiter. Und dann passiert da auch noch mal etwas sehr Entscheidendes. Also was war bei der Geburt los? Zwei Kapitel vorher. Da wurde zu Rebekka gesagt, sie war gerade schwanger mit Jakob und mit Esau. Und der Text sagt, es war eine schwere Geburt für sie. Und dann will sie von Gott wissen, warum das so ist. Und dann sagt Gott zu ihr, 1. Mose 25, Vers 23, der Herr aber sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Inneren. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also Gott selber sagt schon, Rebekka, es wird so sein, da ist ein Konflikt zwischen den beiden. Und der Jüngere, der wird den Vorzug bekommen. Das ist von mir so schon festgelegt. Und das war damals undenkbar, dass der Jüngere sozusagen hervorgehoben wird. Aber Gott erwählt sich hier das eigentlich Geringere, das Schwächere, was nicht die besten Lebensbedingungen hat oder nicht den besten, die beste Förderung fürs Leben hat. Gott erwählt sich das Schwächere. Also Jakob, der Zweitgeborene, hat von Gott sozusagen von Geburt an schon seinen Zuspruch. Er hat die Verheißung. Er wird die Segenslinie fortsetzen. Die Segenslinie, die von Abraham auf Isaak überging und dann auch jetzt ihn erfassen soll. Und Gott hat ihn aus reiner Gnade in diese Position versetzt. Und das scheint dem Jakob auch durchaus wichtig gewesen zu sein. Dem Esau war das bis hierhin egal. Aber Jakob ist einer, der Gottes Segen auch will, der danach fragt, dem das wichtig ist. Und dann kommt es jetzt in 1. Mose 27 dazu, dass sich quasi bestätigt, was Gott vorher schon gesagt hat. Und dann wundert man sich vielleicht, okay, Gott hat das vorher schon gewollt und dann passiert sowas. Ist das dann noch böse und falsch, dass Jakob lügt, wenn Gott es so schon festgelegt hat, dass er den Segen dadurch bekommen soll? Kann das sein, dass Gott etwas Moralisches Falsches in seinen Plan einbaut, zu seinem Plan gehört? Also versteht ihr die Frage? Ja, ich sehe ein paar Nicken. Also da ist irgendwie Gott und Gott will, dass Jakob den Segen bekommt und Gott hat das sogar festgelegt. Aber Jakob lügt, um diesen Segen zu bekommen. Hat Gott dann die Lüge gewollt? Wenn er doch souverän ist und die Geschichte lenkt, war es dann doch gar nicht falsch, dass Jakob lügt? Oder stimmt vielleicht mit Gott was nicht, wenn er Böses benutzt oder sogar einplant? Wie ist das? Und ein bisschen streift das die Frage nach Gottes Vorsehung und dem Thema der Erwählung und der Vorherbestimmung Gottes. Und das hatten wir bei den Predigten zu 1. Mose 24 und 25 schon, auch bei diesen besonderen Fällen mit Jakob und mit Isaak und Abraham. Das kann man sich auf der Homepage nochmal nachhören. Und es gibt auch viele andere Sachen zu dem Thema und sein großes Thema. Das können wir nicht alles erschöpfen. Jetzt behandeln, ich will nur einen weiteren Gedanken dazu mitgeben, wie das dann mit dem Bösen im Plan Gottes ist. Und da glaube ich, nein, Gott will das Böse nicht. Aber ich glaube schon, dass er es gebraucht. Er hat das Böse in seinen Plan eingebaut. Und ich glaube, das kann ein großer Trost und eine tiefe Gewissheit für uns sein. Zu wissen, nichts, was passiert, passiert, ohne dass Gott es will. Und nichts passiert, ohne dass Gott sich dem annehmen wird. Selbst die schrecklichsten Dinge, die passieren. Kriege, der Holocaust, was da passiert ist, das ist absolut schrecklich. Und es ist böse. Und es ist nicht von Gott gewollt. Und er wird über alles, was da passiert, wird er ein klares und gerechtes Urteil sprechen. Aber Gott gebraucht sogar das Böse auf bestimmte Art und Weise für seine Zwecke. Und wie gesagt, es ist und bleibt dabei böse. Aber der allmächtige und gerechte Gott macht, dass sogar all das, was in böser Absicht getan wurde, seinen Zwecken dienen muss. Und wie vernichtend ist das dann für das Böse? Also jemand oder etwas Böses tut etwas Böses, will etwas Böses tun und es ist auch böse, aber Gott lässt nicht zu, dass die Bösen sich am Bösen freuen können, weil die Auswirkungen am Ende seinen guten Absichten dienen. Und ich weiß, das ist absolut nicht das Einzige, was man dazu sagen kann. Und das klärt auch nicht jede Situation und jedes Gefühl oder jedes, was man erlebt hat. Es klärt nicht alles. Aber es ist auch ein Detail, das man mit beachten muss und das Trost geben kann. Zu wissen, das Leid, das einem angetan wurde, dass das für einen selber oder auch insgesamt doch gar nicht nur Böses bewirkt, sondern dass Gott selbst daraus was heilsam umdrehen kann. Oder auch zu wissen, dass Sünde, die man selber begangen hat und die wirklich schlimme Auswirkungen hatte, und wenn man es bereut, kann es einem aber großen Trost geben, wenn man weiß, und Gott kann sogar daraus in seiner großen Gnade und in seiner großen Macht daraus was Gutes machen. Gott besiegt das Böse so radikal, dass er es sogar für seine guten Absichten benutzt. Das nur als kleiner Exkurs. Und wir sehen jetzt auch bei Jakob, wie er auch bei ihm daraus, aus seinen Fehlern, aus seiner Sünde, dann im weiteren Verlauf etwas Gutes macht. Da war Jakobs Lüge. Mit der Lüge hat er erreicht, was Gott ihm geben wollte. Und Gott wird ihn lernen lassen, wie er richtig nach Gottes Segen verlangen soll. Und das geschieht bis 1. Mose 32. Und bis dahin, wer die Texte kennt, der weiß, bis dahin hat Jakob ein paar sehr harte Lektionen zu lernen. Und er lernt Demut. Und er lernt selber als Betrüger, er lernt, wie hart es ist, betrogen zu werden. Und dann nach diesen schwierigen Jahren steht ihm eine noch schwierige Situation bevor. Er soll 20 Jahre, nachdem das hier passiert ist, soll er Esau wieder unter die Augen treten. Und er weiß, 20 Jahre danach, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, wollte er mich töten. Und dann schaut mal, was er sagt, kurz bevor er wieder mit Esau zusammentreffen wird. Das ist in 1. Mose 32. Er war vorher im anderen Land, bei seinen Verwandten. Und dann sagt er, er betet, 1. Mose 32, Vers 10, und Jakob sprach, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft und ich will dir Gutes tun. Also Gott sagte ihm, geh zurück zu Esau. Und dann betet Jakob weiter, Herr, ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und für all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Nichts hatte ich, du hast mich mit vielem Reich gesehen. Rette mich doch vor der Hand meines Bruders, vor der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn, dass er nicht etwa komme und mich erschlage und die Mutter samt den Kindern. Er sagt, ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und für all die Treue, die Gott an mir erwiesen hat. Jakob hat Demut gelernt. Er weiß, dass er gering ist und dass er all das Gute nicht verdient hat. Und dann trifft er Vorkehrungen. Er sendet seine Knechte vor sich her und gibt ihnen Geschenke mit für Esau, für seinen Bruder. Er sucht den Frieden mit ihm. Er bereut sein Handeln. Und dann, in der Nacht vor dem Zusammentreffen mit Esau, Jakob ist gerade allein, vielleicht kann er nicht schlafen, und dann kommt es zu einer absolut merkwürdigen Begegnung. Nicht mit Esau, sondern mit einem anderen Mann. Und Jakob merkt, okay, dieser Mann, in diesem Mann kommt mir Gott selber ganz schön nahe. Er merkt da irgendwas, irgendwie ist dieser Mann Gott. Aber und dann sagt er sich, wenn schon mal die Gelegenheit da ist, ich klammere mich an ihn und lasse ihn nicht mehr los. Und dann sagt er in 1. Mose 32, Vers 27, ich lasse dich nicht los, es sei denn du, Gott, segnest mich. Es ist Gott selbst, dem er da begegnet. Und ihn lässt er nicht los, bis er ihn gesegnet hat. Er weiß, alles hängt am Segen Gottes. Alles hängt an seiner Gnade, die ich nicht verdient habe. Und alles, was er falsch gemacht hat, ist nichtig. Hauptsache, Gott ist mit ihm. Und Hauptsache, Gott vergibt ihm. Er will den Segen Gottes. Und er will ihn genauso entschlossen und zielstrebig wie davor, aber diesmal auf richtige Art und Weise. Demütig, bereuend und bei Gott selbst, aber immer noch nach seinem Segen verlangend. Ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und das ist etwas, das wir von ihm lernen können. Hab Verlangen nach Gott und nach seinem Segen. Klammere dich an ihn, weil du weißt, an seinem Segen ist alles gelegen. In der Predigt hat Hans-Joachim Eckstein mal gesagt, was machen die wahren Egoisten? Die wahren Egoisten folgen Jesus nach. Sie wollen in Jesus ihr Leben finden und ihr Heil und ihr Glück. Sie wissen, dass sie es nur in Jesus bekommen. Die wahren Egoisten folgen Jesus nach. Sehne dich nach Gott und nach seinem Segen. Lerne es auf die richtige Art und Weise zu machen. Aber hab vor allem das richtige Ziel, Gott und seinen Segen. Und dann wird Gott auch Sachen korrigieren, wenn das Sachen nicht in Ordnung sind. Wenn man ihn auf eine falsche Art und Weise sucht, Gott wird das korrigieren. Entscheidend ist, dass du deinen Willen auf ihn ausrichtest. Das ist ähnlich, wie man es vielleicht beim Dienen kennt, wenn man überlegt, ja, Sachen zu tun für Gott, für andere. Wir sollen aus Liebe dienen und sollen nicht dienen, um Anerkennung oder irgendwas für uns zu bekommen. Aber wenn du wartest, bis du wirklich reine Liebe hast und da nichts mehr Egoistisches mitschwingt, dann wirst du lange warten. Nein, diene, weil Gott gesagt hat, dass du dienen sollst, und sei gehorsam, auch wenn da noch manche Sachen falsch sind, in dem, warum du es tust und wie du es tust. Warte nicht auf die vollkommen richtige Motivation. Warte nicht, bis dein Herz in völlig richtiger Verfassung ist. Gott wird falsche Charakterzüge schon heiligen. Verlange mit dem, was du hast, danach seinen Willen zu tun und danach in seinem Segen zu leben. Wie bei Jakob. Er war stur und er war ein Lügner. Aber Gott verändert das. Und im Kern blieb was gleich. Die Sehnsucht nach Gott. Und die Sehnsucht nach seinem Segen. Habe dieses Verlangen. Und dann wird Gott heiligen, was noch verkehrt ist. Und wie das geht, was dabei sonst noch abläuft und wie das bei uns aussehen kann, das noch in einem letzten Punkt. Wenn Gott Charakterzüge heiligt. Und das kann dann zum Beispiel so sein, wie es ein Bibelschullehrer von mir, Roger Pugh, mal erzählt hat, von seinem Sohn. Der erste Sohn, und das war ein Kind mit einem sehr starken Willen, richtig stur, über eine lange Zeit. Und Roger Pugh ist eigentlich jemand, der Lust auf Erziehung hat, der das gerne gemacht hat. Aber dieser Sohn brachte ihn an den Rand. Noch so einer und nach dem zweiten ist Schluss, hat er sich gesagt. Es war dann nicht so, er hat trotzdem noch weitergemacht. Der erste Sohn war stur bis zum Gehtnichtmehr. Aber Roger Pugh blieb auch bei ihm in der Erziehung dran. Und als der Sohn dann älter wurde, da merkte Roger Pugh etwas. Und hat sich bei dem Sohn was verändert. Er hat sein Leben irgendwann Jesus anvertraut. Und da hat sich auch seine Sturheit verändert. Er war immer noch sehr entschlossen. Aber jetzt wurde aus dieser Entschlossenheit, aus dieser Sturheit, wurde Treue. Der Heilige Geist nahm ihn und nahm diese Eigenschaft unter seine Herrschaft und nutzte die Entschlossenheit oder die Sturheit des Sohnes und machte Treue daraus. Treue in der Nachfolge, entschlossen Jesus nachzufolgen, Treue in Beziehungen. Zum Beispiel beim Militärdienst. Alle anderen tranken viel zu viel, aber der Sohn blieb entschlossen bei Christus und auf seinem Weg. Er trank nicht, er war treu, entschlossen, Jesus nachzufolgen in allen Bereichen seines Lebens. Genauso stur, wie er vorher war, so treu war er jetzt Gott gegenüber und gegenüber seinen Wegen. So kann das aussehen. Und das wird aus einer Stelle wie 2. Titus 2, Vers 11, Titus 2, Vers 11 deutlich. Da heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und dann, und sie, die Gnade Gottes, unterweist uns, damit wir besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Jesus ist erschienen, die Gnade Gottes ist in Jesus erschienen und er bringt uns das Heil und die Annahme von Gott. Und dann geht es weiter. Die Gnade unterweist uns. Sie bringt uns Sachen bei, korrigiert uns, heiligt uns, damit wir besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben. Falsche Charakterzüge können geheiligt werden. Das Evangelium verändert. Das Evangelium transformiert. Wenn wir Jesus sehen, wenn wir seinen Charakter sehen, ihn sehen, sehen, wie Gott ist, und wir seine Gnade sehen, die uns heilbringend erschienen ist. Wir sehen und wir glauben und es uns immer wieder vor Augen halten, wie er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Wie er uns da die größte Liebe erwiesen hat, die man erweisen kann. Und das, wo wir Sünde hatten, wo wir Sünde haben und niemals getan haben in der Vollkommenheit, was Gott wollte, dass wir es tun. Aber Jesus stirbt für uns, vergibt uns diese Sünde. Und wir können wissen, er, der so vollkommen ist, und wir sind es nicht. Und trotzdem, er liebt uns, er segnet uns und er will uns weiter segnen. Und dann schenkt er den Heiligen Geist, der in uns kommt und der an uns arbeitet. Und dann verändert sich da wirklich etwas. Und dann verändert er da etwas. Eigenschaften, die vorher falsch waren, die verdreht waren oder die wir für das Falsche eingesetzt haben. Diese Eigenschaften werden jetzt unter die Herrschaft Gottes genommen. Das Problem dabei ist, wenn man wie Esau nicht unter die Herrschaft Gottes und nicht unter die Gnade Gottes geht. Esau will es alleine machen und er tut keine Buße, er erkennt die eigene Schuld nicht. Und so heißt es über ihn in Hebräer 12, Vers 16 und 17. Werden wir angesprochen, oder die Leute damals und auch wir als Gläubige, achtet darauf, dass nicht jemand ein Gottloser ist wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Buße. Er bereute nicht. Er bereute nicht seine Sünde. Er wollte seine Sünde nicht zugeben, nicht vor Gott bringen. Er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er den Segen mit Tränen eifrig suchte. Wenn wir mit unseren Fehlern nicht zu Gott kommen und wir uns damit nicht demütig unter seine Herrschaft stellen und unter seine Gnade, dann wird sich nichts ändern. Aber wenn wir ein Leben führen aus Buße, das heißt, wenn wir es bereuen, die schlechten und verfehlten Dinge, die wir tun und die wir an uns haben, und wenn wir unsere schlechten Eigenschaften ihm hinhalten und wir bereit sind, uns korrigieren zu lassen, weil wir wissen, er ist uns gnädig, er hat diese Sachen schon vergeben. Und weil wir so grundsätzlich davon ausgehen können, Gott hat Gutes mit mir vor, auch wenn wir oft genug daneben liegen, dann können sich wirklich Sachen bei uns ändern. Dann ändert er Sachen an uns. Die Gnade Gottes unterweist uns und verändert uns. Bei mir war das zum Beispiel folgendermaßen. Was mich an mir immer gestört hat, war meine Schüchternheit und meine Schweigsamkeit. Und die war besonders groß dann, wenn ich irgendwo neu hingekommen bin. Neues Umfeld, neue Situation, neue Leute. Dann war ich sehr zurückgezogen, sehr in mich gekehrt, habe kaum von mir aus Kontakt zu anderen gesucht, habe sehr lange, sehr oder meistens dann sehr lange abgewartet, bis ich initiativ wurde. Und das hat mich immer gestört. Das hat mich gestört, weil ich damit nicht anerkannt war. Ich habe mich unwohl gefühlt unter Menschen. Und ich habe das mehr und mehr akzeptiert und damit gelernt umzugehen. Aber trotzdem habe ich es nicht gut gefunden. Und natürlich gibt es daran auch Aspekte, die sind wirklich nicht gut, die sind falsch. Manchmal hätte ich reden sollen, obwohl ich geschwiegen habe. Ich hätte nicht nur auf mich schauen sollen, sondern auch auf andere. Und was Gott jetzt gemacht hat, sind viele Dinge. Er hat da vieles verändert. Und was er aber auch gemacht hat, ist nicht, dass er das völlig von mir genommen hat. Sondern er bringt diesen Charakterzug, er bringt diese Eigenschaft unter seine Herrschaft mehr und mehr und heiligt es. Er heiligt diese Eigenschaft, ergänzt sie, aber zieht auch Gutes daraus. Er korrigiert diesen falschen Charakterzug, wie gesagt, ergänzt ihn und führt aber auch diesen einzelnen Charakterzug, führt ihn guten Zwecken zu. Er heiligt ihn zum Beispiel in dem Sinne, dass ich meine Zeit der Zurückgezogenheit viel mehr für andere nutze und für ihn nutze und für andere nutze. Ich das für Predigtvorbereitung nutze. Ich es nutze, um Probleme anderer zu durchdenken. Er heiligt und benutzt es, dass ich viel lieber Zweiergespräche führe und andere eins zu eins begleiten darf. Er nutzt es und stellt mich in Situationen, dass ich nicht immer ständig unter neuen Leuten dienen muss. Er heiligt diesen Charakterzug. Und natürlich muss unter seiner Herrschaft meine natürliche Schweigsamkeit insgesamt auch in Schacht gehalten werden. Muss ich mich verändern. Und ich darf weiter lernen, andere auch sehr initiativ zu lernen, zu lieben. Was ist es bei dir? Welche Charakterzüge plagen dich? Sind bei dir verdreht oder falsch? Wo denkst du, irgendwie bin ich dann nicht so, wie ich sein soll und kann das aber auch nicht ändern? Wo gebrauchst du an sich gute Eigenschaften für schlechte Dinge? Ich will dir zusprechen. Bleib dabei nicht stehen. Nimm es nicht so schwer und nicht so wichtig, wie du bist, sondern stell auch das Gott zur Verfügung. Rede mit ihm darüber. Schau mit anderen darauf und dann überlege unter der Führung des Heiligen Geistes, wie der und der Charakterzug zur Ehre Gottes beitragen kann. Überleg dir vielleicht vorher schon, wie du in Situationen handeln möchtest, damit es Gottes Willen entspricht. Mal dir einfach mal aus, wie das und das in geheiligt aussehen kann. Oder überleg dir das mal für andere, mit denen du zu tun hast und wo manchmal Schwierigkeiten da sind. Überleg dir dann mal, wie der und der Charakterzug, der dich stört, in geheiligt aussieht. Vielleicht entdeckst du dann wieder ganz neu was Wertvolles an ihm oder auch das Potenzial, was Gott in geheiligt daraus machen kann. Und vielleicht hilft dir auch folgende Ausführung dabei. Eigenschaften, wie wir sie nennen und was sie in geheiligt sein können. Und diese Liste kann man gerne noch für sich selber ergänzen. Hier sind ein paar Beispiele. Eigenschaften, wie wir sie nennen und was sie in geheiligt sein können. Aus Sturheit wird Treue. Aus Schüchternheit wird Hingabe. Aus Zorn wird Einsatz für Gerechtigkeit. Aus Manipulierern werden solche, die andere anleiten. Aus Süchtigen werden ewig nach Gott Verlangende. Aus Neid wird Geselligkeit. Aus Perfektionismus Liebe zum Detail. Aus Waghalsigkeit wird Glaubensmut. Aus Zweiflern werden Apologeten. Das alles, weil uns Gottes Gnade heilbringend erschienen ist. Er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, um sie uns zu vergeben, sie zu erlassen. Und weil seine Gnade uns neu macht und uns verändert, weil wir uns ihm immer wieder bringen können, wir uns demütig und entschlossen an Jesus klammern können und sagen können, ja, ich lasse dich und deine Gnade nicht los, bis du mich gesegnet hast und du mit mir machst, was du mit mir vorhast. So lange lasse ich dich nicht los. Ich lasse dich niemals los, dich und deine Gnade, weil du das Kostbarste bist, was ich im Leben haben kann. würdig das Lamm, würdig Jesus, der geschlachtet ist, würdig das Lamm zu nehmen, Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Lobpreis. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche und würde uns gern noch den Segen Gottes zusprechen und bitte, euch dazu aufzustehen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.